SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Abend. Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Bundesfinanzminister Scholz hat sich heute trotz seiner Wahlkampftermine dem Bundestagsfinanzausschuss gestellt. Wir berichten und kommentieren. Wie groß sind die Verwerfungen zwischen Frankreich, den USA, Großbritannien und Australien wirklich nach dem geplatzten U-Boot-Deal? Dazu gleich Fragen an einen Experten für internationale Beziehungen. Und auf La Palma müssen tausende Menschen vor einem Vulkanausbruch in Sicherheit gebracht werden. Eigentlich hätte SPD-Kanzlerkandidat Scholz heute 3 Wahlkampftermine in Baden-Württemberg gehabt. 2 musste er am Ende absagen. Immerhin einen konnte er einhalten, nämlich den vor 2 Stunden in Esslingen. Die Auftritte in Tübingen und Nürtingen, die konnte er nicht wahrnehmen, denn Scholz ist ja bekanntlich nicht nur Kanzlerkandidat, sondern er ist auch Finanzminister. Und als solcher musste er heute vor dem Bundestagsfinanzausschuss erscheinen und Fragen zu den laufenden Geldwäscheermittlungen und zu den Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium beantworten. Wie Scholz aufgetreten ist und was er zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen konnte, dazu aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Es wirkt so, als wüssten noch nicht einmal die eigenen Leute, dass Olaf Scholz persönlich kommen würde. Der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann verweist vor der Ausschusssitzung noch auf Auftritte von Scholz in Baden-Württemberg.
Die Menschen warten dort auf ihn, die wollen ihn sehen, die wollen ihn hören.
Wie Vertreter der Opposition, die die Sitzung beantragt haben, fordert auch die CDU-Finanzpolitikerin Antje Tillmann von Scholz Respekt gegenüber dem Parlament.
Dass der Minister sich nur digital zuschaltet, das nehmen wir zur Kenntnis. Wir hätten uns gewünscht, er wäre persönlich hier.
Doch das ist er dann eben doch. Still und heimlich hat der Minister einen Nebeneingang genommen. In der Sitzung betonte er dann einmal mehr, was unter seiner Führung im Kampf gegen Geldwäsche geleistet worden sei. Und das sehr selbstbewusst.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, noch einmal zu erläutern, dass wahrscheinlich die letzten 3 Jahre die besten Jahre waren für die Aufstellung unserer Behörden im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Dass die Anti-Geldwäsche-Einheit, die zum Zoll und damit zum Verantwortungsbereich des Finanzministeriums gehört, kaum mit der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen nachkommt, das hänge, so Scholz, mit verschärften Gesetzen zusammen. Deshalb habe man ja auch mehr Mitarbeiter eingestellt und arbeite an einer besseren IT-Struktur.
Eine große Aufgabe, denn durch die Verschärfung der Geldwäschegesetzgebung der letzten Jahre sind immer mehr Beteiligte verpflichtet worden, Meldungen abzugeben, zum Beispiel die Notare in jüngster Zeit. Und diese Meldungen sind natürlich dazu gedacht, dass wir sie dann bewerten und auswerten können. Dieser Prozess muss und wird auch noch weitergehen.
Zum konkreten Anlass der Sitzung, der Durchsuchung des Finanz- und des Justizministeriums auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, äußert sich Scholz nicht konkret. Weder im Ausschuss, hier verweist er auf das laufende Verfahren, noch vor den Journalisten. Und auch die Razzia in seinem Ministerium will er nicht noch einmal kommentieren. Nur so viel.
Wir arbeiten sehr eng mit allen Beteiligten zusammen.
Mit Verwunderung erfahren viele Abgeordnete zugleich, dass Scholz, den Leiter der Anti-Geldwäsche-Einheit, bei der Sondersitzung zum ersten Mal persönlich kennenlernt. Ob er denn auch schon den neuen Chef der Finanzaufsicht BaFin kenne, wird er sarkastisch von einem Oppositionspolitiker gefragt, der online zugeschaltet ist. Allerdings zeigt sich bei der Sitzung auch, wenige Tage vor der Bundestagswahl verlaufen die Fronten nicht mehr zwischen Koalition und Opposition, sondern zwischen Union, FDP und AfD auf der einen Seite und SPD, Grünen und Linkspartei auf der anderen. Hans Michelbach von der CSU und Florian Tonka von der FDP nutzten die Sitzung, um Scholz anzugreifen.
Wir haben ein Versagen auf breiter Front von Cum-Ex erlebt, von Wirecard erlebt und jetzt natürlich auch bei der Geldwäschebekämpfung.
Es ist keine Petitesse, dass die Geldwäschebekämpfung in Deutschland nicht funktioniert. Das ist ein strukturelles Vollzugsdefizit und kein Einzelfall.
Auf der anderen Seite macht der bislang oft Scholz kritische linken Politiker Fabio Di Masi auch die Union für die angeblich so schlechte Aufstellung der Anti-Geldwäsche-Einheit verantwortlich.
Das ist ja auch die Union gewesen, die dieses Chaos bei der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU mit zu verantworten hat.
Klar ist, mit der heutigen Sondersitzung ist die Debatte um die Frage, wer für die Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung verantwortlich ist, nicht beendet. Und auf der anderen Seite will die SPD die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Durchsuchungen noch einmal aufrollen.
Hans-Joachim Viehweger berichtete aus Berlin. Ein Kanzlerkandidat wird vor einen Bundestagsausschuss zitiert und das 6 Tage vor der Wahl. Da drängt sich zwangsläufig die Frage auf, wie viel Wahlkampf in dieser Überlegung steckt und wie viel echter Aufklärungswille in der Sache. Berlin-Korrespondent Lothar Lenz kommentiert.
Das hatte die Opposition gereizt, 6 Tage vor der Wahl den aussichtsreichsten Kandidaten noch mal so richtig vorzuführen. Hat Olaf Scholz, der amtierende Bundesfinanzminister und Hoffnungsträger der SPD, seinen eigenen Behördenapparat im Griff? FDP, Grüne und Linke haben da ihre Zweifel. Seit Jahren kritisieren sie, dass Deutschland eine Art Geldwäscheparadies sei, weil die staatliche Kontrollbehörde bei vielen Verdachtsmeldungen untätig bleibe. Also zitierten sie Scholz vor den Finanzausschuss. Aber weil vor der Wahl nach der Wahl ist, herrschte eine gewisse Beißhemmung im Sitzungssaal. Zumindest Linke und Grüne nämlich sind für realistische Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung auf die Hilfe der SPD angewiesen. Kein Showdown also im Sitzungssaal, dafür machte Politprofi Scholz seinen ersten Punkt schon vor der Befragung. Er kam persönlich, statt sich per Video zuschalten zu lassen. Man kann seine Herausforderer auch mit Respekt schlagen und nebenher noch den gelassenen Wahlkämpfer markieren. Seht her, ich lasse sogar meine Kundgebungen platzen, um hier für Aufklärung zu sorgen. Jetzt war der Boden bereitet für die Art von Selbstdarstellung, die Scholz so liegt und die wohl auch die Grundlage seines erfolgreichen Wahlkampfs ist. Gelassen im Ton und beflissen in der Sache schilderte der Vizekanzler, dass die Geldwäschekontrolle in Deutschland unter seiner Regie erst richtig begonnen habe. Die Zweifel der anderen quittierte Scholz mit einem Lächeln. Wenn er den Fels in der Brandung geben kann, dann ist dieser Kanzlerkandidat ganz bei sich. Er ist der geübteste in dieser politischen Rolle, die die Wählerinnen und Wähler offenbar so schätzen und mit der Armin Laschet und Annalena Baerbock sich so schwer tun.
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Lothar Lenz. Der US-amerikanische Satiriker Ambrose Gwinnett Beers nannte vor über 100 Jahren eine Wahl, Zitat, ein Plebiszit zur Ermittlung des Herrscherwillens. Allzu viel Vertrauen in demokratische Prozesse hatte er wohl nicht, dieser Ambrose Gwinnett Beers. Und das leider mit guten Gründen bis heute. Das jüngste Beispiel jedenfalls scheint ihm einmal mehr Recht zu geben, die Wahl in Russland. Dort waren 110 Millionen Wählerinnen und Wähler 3 Tage lang aufgerufen, eine neue Staatsduma zu wählen. Und herausgekommen ist ziemlich genau das, was sich die Mächtigen im Kreml gewünscht haben dürften. Zwar gab es Stimmverluste für die Putin-treue Partei Geeintes Russland, dafür Stimmzuwächse für die ebenfalls Putin-treuen Kommunisten und andere kremlnahe Gruppierungen. Und mit den Direktmandaten ergibt sich unterm Strich wieder eine satte Zweidrittelmehrheit für Geeintes Russland. Im Osten also nichts Neues. Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Außenpolitiker, ist Ihnen diese Beschreibung der Wahl in Russland zu kritisch?
Nein, diese Beschreibung der Wahlen ist zutreffend. Die wichtigste Zahl allerdings ist für mich die Wahlbeteiligung, weil sie zeigt den wahren Zustand des Landes. 47% sind nur zur Wahl gegangen, obwohl 3 Tage lang Zeit war, obwohl es die Möglichkeit gab, elektronisch abzustimmen. Es zeigt einfach, dass in der Breite der Bevölkerung Desillusionierung eingetreten ist über die Politik des Kreml.
Alles, was auch nur ansatzweise Opposition sein könnte, ist ja kaltgestellt vom Kreml. Es ist entweder kaltgestellt oder illegal oder im Gefängnis. Die Medien sind unter Kontrolle, das russische Internet auch. Jetzt sind auch verschiedene Netzwerke noch eingeknickt und haben die Nawalny-App rechtzeitig zur Wahl aus ihrem Store genommen. Das alles sieht von außen aus wie ein wasserdichtes System. Oder woher könnte in Russland jetzt noch Opposition kommen?
Nur von mutigen Menschen, und zwar sehr mutigen Menschen. Denn es ist so, dass diejenigen, die auf die Missstände hinweisen in Russland, um ihre Freiheit, aber auch um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten müssen. Und der Unterdrückungsapparat, Sie haben es eben beschrieben, macht ja keine Pause. Also die Schwesterpartei der FDP ist wenige Wochen vor der Wahl verboten worden. Die Wahlbeobachtungsorganisation Golos wurde zum ausländischen Agenten erklärt. Und die Nawalny-Organisation, der Fonds gegen Korruption, ist zu Extremisten erklärt worden. Das heißt, die sogenannten administrativen Maßnahmen, so heißen die in Russland, sind in voller Kraft gegen alle kritischen Stimmen zur Anwendung gekommen. Und diese kritischen Stimmen haben es deswegen immer schwerer.
Was können wir denn von außen tun, um Oppositionskräfte zu stützen?
Ganz ruhig und geduldig denjenigen auf eine Art und Weise helfen, die ihnen im Land nicht schadet. Das wird aber immer schwieriger. Sie wissen ja, dass die deutschen Parteien politische Stiftungen haben. Wir haben die Friedrich-Naumann-Stiftung in Moskau. Das Büro der Stiftung dort leistet hervorragende Arbeit mit Liberalen. Aber Es ist für die Partner, auch der anderen Stiftungen, der Böll-Stiftung oder der Adenauer-Stiftung, immer schwieriger, mit uns zu kooperieren, weil die Verwaltung ganz schnell dabei ist, jemanden zum ausländischen Agenten zu erklären, wenn er auch nur an einem Seminar teilnimmt oder eine Auslandsreise mal annimmt. Es macht es für die Stiftungen sehr, sehr schwierig. Umso wichtiger ist es aber, diejenigen, die noch bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, diejenigen, die noch auf Missstände hinweisen, diejenigen, die noch sich für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen, zu unterstützen, dort, wo das möglich ist.
Zu welchem Gegenüber macht diese Wahl und machen diese ganzen äußeren Umstände Russland auf internationalem Parkett?
Im Grunde zu dem, was Sie gerade gesagt haben, im Osten nichts Neues. Russland ist nach innen ein autokratischer, mindestens mal autoritärer Staat geworden. Gleichschaltung der Medien, es gibt keine unabhängige Justiz. Die demokratische Debatte ist im Grunde erstickt, die findet nicht mehr statt. Also das heißt, das, was wir im Inneren sehen, ist einfach sehr, sehr unerfreulich. Und in der Außenpolitik merken wir eben auch, wie Russland aggressiv auftritt mit Cyberangriffen auf den Bundestag, auf das Auswärtige Amt, mit dem Versuch, demokratische Prozesse im Westen zu beeinflussen. Das sind alles Dinge, die es sehr, sehr schwierig machen. Ich bedauere das außerordentlich, weil ich Russland so mag. Aber die Politik der russischen Regierung derzeit ist leider alles andere als erfreulich.
Gleichzeitig wird Russland in sehr vielen internationalen Fragen gebraucht und weiß das auch, ne?
Genau so ist es. Russland hat einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Russland ist ein Land, da haben wir übrigens ein gemeinsames Interesse, das gegen islamistischen Terrorismus ankämpft. Wir versuchen gemeinsam, den Iran davon abzuhalten, sich ein Atomwaffenprogramm erfolgreich zuzulegen. Also es ist, wie es ist. Russland ist gleichzeitig ein Freund auf der menschlichen, der kulturellen, der wirtschaftlichen Ebene. Und leider ein Gegner in vielen politischen Fragen. Die Amerikaner nennen das, oder die englisch sprechende Welt nennt das Frenemy, ein Freund und ein Feind zur gleichen Zeit, Friend and Enemy. Und so ist es ein bisschen mit Russland, so ist es ein bisschen mit immer mehr Ländern. Die internationalen Beziehungen werden nicht leichter, sie werden eher schwieriger.
Die Wahlen in Russland in der Analyse von Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Außenpolitiker im SWR-Tagesgespräch. Seit gut einem Monat haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Sie sind praktisch allgegenwärtig im Land. Ihre Flagge, das weiße Tuch mit dem islamischen Glaubensbekenntnis, weht praktisch überall. An den Grenzübergängen, auf Motorrädern, am Straßenrand, in Universitäten. Nach außen geben sich die neuen Machthaber weiter überwiegend freundlich, auch in Mazar-i-Sharif im Norden des Landes. Hier hatte die Bundeswehr mehr als 15 Jahre lang das Kommando geführt über die NATO-Truppen für Nordafghanistan. Manches hat sich durch den Machtwechsel am Hindukusch deutlich geändert, anderes nicht. Ausländisches Militär wollen die Taliban zwar unter keinen Umständen mehr im Land dulden, aber für deutsche Unterstützung sind sie durchaus zu haben. ARD-Korrespondentin Silke Dietrich ist zurzeit in Afghanistan unterwegs. Hier ihre Eindrücke aus dem Land.
Großer Tumult am Taliban-Checkpoint. Ausländerinnen und Ausländer sind gerade von der usbekischen Grenze ins Land eingereist. Statt nach Pässen oder Erlaubnissen zu fragen, ist jetzt Selfie-Time. 10 junge Taliban mit Kalaschnikows und Maschinengewehren um ihren Schultern sind nun damit beschäftigt, ihre Smartphones zu bedienen, um Videos und Fotos mit den Neuankömmlingen zu machen. Haji Mualem begrüßt freundlich. Bei Gott, seien Sie willkommen in unserem friedlichen Land, sagt er hier. Überall ist es nun zu 100% sicher. Machen Sie sich keine Sorgen mehr. Sie können in Ruhe herumreisen und Ihren Aufenthalt genießen. Eigentlich ist Haji Mualem Lehrer, bewacht aber nun mit den anderen bewaffneten Taliban einen Kontrollposten. Kurz bevor er die Reisegruppe passieren lässt, sagt er noch: Wir haben keine Probleme mit den Deutschen, nur deutsche Soldaten wollen wir hier nicht. Aber wir wollen eine gute Beziehung zu euch. Und die wollen sie auch mit allen Afghaninnen und Afghanen, sagen die Taliban. Aber auch in der Stadt sind sie nicht nur an ihren Turbanen und langen Haaren zu erkennen, sondern vor allem, weil sie alle Waffen tragen. Gut einen Monat nach der Machtübernahme haben noch immer viele Menschen Angst vor den neuen Herrschern.
Change. It's different. Become now. It's,
Alles hat sich hier verändert, sagt Wahid Aman. Er besitzt einen kleinen Laden im Zentrum der Stadt Mazar-i-Sharif. Früher hat er fast täglich ausrangierte Ware aus dem Bundeswehrcamp erhalten und für gute Preise verkauft. Jetzt kommt weder Nachschub, noch hätten die Menschen Geld, um überhaupt etwas zu kaufen, erzählt Wahid, der auch selber mal im Bundeswehrfeldlager gearbeitet hat.
But sometimes I hear if the Taliban understand I was working with.
Ich mache mir gerade schon ziemliche Sorgen, auch um meine Frau und meine Söhne. Wenn die Taliban herausfinden, dass ich mal bei den Deutschen gejobbt habe, keine Ahnung, was dann passiert. Die sind fast alle ungebildet. Die verstehen eigentlich nur die Sprache der Gewalt. Wenn die in meinen Laden kommen, habe ich immer ziemlich große Angst. Nicht weit vom Markt entfernt liegt das Bezirkskrankenhaus. Das Gebäude und die Ausstattung mitfinanziert von Deutschland. In den Betten liegen nun auch Taliban. Einer hängt gerade am Tropf, das Maschinengewehr gleich griffbereit neben ihm auf der Fensterbank. Das Personal, das sich um ihn kümmert, hat seit 2 Monaten keinen Lohn mehr bekommen. Der Provinzchef für das Gesundheitswesen hat sein Land verlassen. Nun ist Malawi Sheikh Saddam an seine Stelle gerückt. Auch er gehört zu den Taliban. Die Deutschen haben uns schon zuvor gerade im Bereich der Gesundheit viel geholfen, sagt der neue Chef. Auf seinem Schreibtisch steht die Flagge der Taliban gleich neben einer Weltkugel. Wir benötigen auch weiterhin die deutsche Unterstützung. Mehr als 40 Jahre hat in unserem Land Krieg geherrscht. Die Menschen sind arm und brauchen Hilfe. Bei einer Geberkonferenz vor wenigen Tagen haben viele Staaten eine kurzfristige Nothilfe für Afghanistan zugesagt. Rund 1 Milliarde Euro, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Eine langfristige Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit werde aber davon abhängen, wie das neue Taliban-Regime mit Frauen, Kindern und Minderheiten umgehen wird.
Silke Dietrich berichtete aus Nordafghanistan. Frankreich, das muss man so deutlich sagen, Frankreich ist stocksauer. Paris fühlt sich übervorteilt. Von den USA, von Großbritannien und von Australien. Die klammheimlich ein indopazifisches Sicherheitsbündnis aus der Taufe gehoben haben und damit ein 56 Milliarden Euro U-Boot-Geschäft Frankreichs mit Australien platzen ließen. Paris beorderte umgehend seine Botschafter aus Washington und Canberra zurück. Ein Treffen der französischen Verteidigungsministerin mit ihrem britischen Kollegen wurde nicht verschoben, sondern gleich komplett abgesagt. Und auch mit Blick auf ein Gespräch der Präsidenten Macron und Biden in den kommenden Tagen ist von Deeskalation nichts zu hören und nichts zu lesen. Die diplomatische Verstimmung ist erkennbar erheblich und ebenso die politische. Denn nicht nur Frankreich stellt nun die Partnerschaft auf Augenhöhe, etwa in der NATO, offen in Frage. Frage deshalb an Professor Carlo Masala. Er ist Politikwissenschaftler an der Bundeswehr-Universität in München. Zu Recht, sind den USA andere Bündnisse inzwischen wichtiger als die NATO?
Nein, das kann man so nicht sagen. Dieser geplatzte Deal hat ja zunächst einmal gar nichts mit der NATO zu tun. Es ist ein Rüstungsgeschäft, das aus Sicht der Australier ohnehin nicht so besonders gut war. Also es ist ja nicht so, dass der Vertrag unter Dach und Fach war, sondern es gab ja sozusagen in Australien auch Kritik an diesem Abkommen mit Frankreich. Und was die USA in der Tat machen, sie schmieden jetzt eine neue Kernallianz mit Blick auf China im Pazifik. Und dazu gehört halt Australien, Großbritannien und sie selber. Das stellt zunächst einmal nicht die NATO in Frage. Das Problem mit der Augenhöhe ist ein Problem, das wir schon seit langem kennen. Also die Vereinigten Staaten haben ja auch den Afghanistan-Abzug nicht mit ihren NATO-Partnern koordiniert oder gar diskutiert, sondern sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das Gleiche passiert hier halt gerade auch in dem Bereich der U-Boote.
Ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken. Es gab ja schon seit längerem diese Geheimdienstkooperation der Five Eye. Daran waren noch Neuseeland und Kanada beteiligt. Jetzt könnte man diese neue indopazifische Sicherheitsallianz sowas Ähnliches wie Three Eye nennen. Ist das keine Konkurrenzveranstaltung zur NATO?
Nein, weil die NATO nie in den Pazifik gehen würde. Also die NATO hat gar nicht die Fähigkeiten, in den Pazifik zu gehen, als Allianz im Ganzen. Das haben nur 3 Mitgliedstaaten und das sind die USA, Großbritannien und Frankreich. Und die USA und Großbritannien haben sich sehr stark schon auf den Indopazifik orientiert und konzentriert. Das ist keinerlei Konkurrenzveranstaltung zur NATO, sondern das ist eine neue Allianz im Pazifik oder möglicherweise, ich sage jetzt mal, der Kern einer neuen Allianz im Pazifik, die sich ausschließlich gegen China richtet.
Wie viel US-Innenpolitik steckt denn in diesem neuen U-Boot-Deal mit Australien?
Bei jedem Rüstungsprojekt steckt sehr viel Innenpolitik. Das erklärt auch die französische Reaktion. Es geht hier um sehr viel Geld, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Technologietransfer, Technologievorsprung. Und von daher ist es natürlich auch, aber sozusagen das ist nicht der wichtigste Punkt, es ist auch natürlich ein Programm zur Förderung der amerikanischen U-Boot-Industrie, weswegen die Amerikaner so stark darauf gedrängt haben, dass die Franzosen aus diesem Deal ausgeschlossen werden, beziehungsweise der eigene Deal, den die Franzosen hatten, jetzt zurückgezogen wird.
Es geht aber vermutlich auch darum, der Kritik am relativ misslungenen Afghanistan-Abzug jetzt ein anderes Thema entgegenzusetzen innenpolitisch, oder?
Ja, das kann man so sehen, aber das ist ja sozusagen, diese U-Boot-Frage ist ein auf Jahre angelegtes Projekt. Das heißt also, die positiven Aspekte, die diese U-Boot-Deal haben wird, die werden erst in einigen Jahren wirklich sichtbar zutage treten. Damit kann man sehr schwer den Republikanern den Wind aus den Segeln nehmen, die ja Biden massiv kritisieren wegen der Art und Weise, wie er aus Afghanistan rausgegangen ist.
Muss Europa künftig häufiger damit rechnen, dass solche Geschichten passieren?
Ja, Europa muss damit häufiger rechnen. Also die große Illusion, die sich die meisten Europäer hingegeben haben, war sozusagen, dass eine Biden-Administration in ganz, ganz vielem anders sein würde als die Trump-Administration. Und wir sehen jetzt, dass das, was Skeptiker vorhergesagt haben, nämlich dass Biden im Ton verbindlicher in der Art und Weise, wie er Politik macht, aber nicht unähnlich der alten Trump-Administration, die ja auch wiederum nicht unähnlich der Obama-Administration war, dass diese Kritiker recht bekommen.
Was taugen denn aus Ihrer Sicht die hinterhergeschobenen Freundschaftsbeteuerungen seitens der USA und seitens Großbritannien Richtung Frankreich? Ist das weiße Farbe?
Dass Frankreich jetzt so eskaliert, ist in den USA sicherlich nicht antizipiert worden. Ich würde auch mal am Rande und in Klammern sagen.
Ist man bei einem 56 Milliarden Euro Deal überrascht, dass Frankreich verschnupft ist?
Wissen Sie, man muss auch mal sehen, die Franzosen haben dieses gleiche Spiel gegenüber allen internationalen Partnern auch in den Bereichen gespielt, wo sie Rüstungsdeals gewonnen haben. Also man muss sich nur mal die Geschichte sozusagen angucken, wie die Franzosen das Geschäft für neue Fregatten für Algerien gewonnen haben. Also so überrascht können die Franzosen nicht sein, dass die Amerikaner sie ausgeboten haben, weil die Franzosen in der Vergangenheit jeden anderen ausgeboten haben, wenn es um ihre eigenen Rüstungsdeals ging. Ich glaube, die Eskalation, die Macron jetzt betreibt auf allen Ebenen, die kommt für die Amerikaner überraschend und deshalb versuchen sie jetzt sozusagen Damage Control, also Schadensbegrenzung zu betreiben.
Lässt sich der Schaden verbal kontrollieren?
Nein, er lässt sich nicht kontrollieren. Also die Frage ist jetzt sozusagen, wie man das Ding wieder in ruhigere Fahrwasser bekommt. Da werden die Amerikaner sicherlich einen Preis zahlen müssen, von dem ich nicht weiß, was er sein wird, um die Franzosen wieder einigermaßen zu beruhigen.
Erkennbare Verstimmungen zwischen Frankreich und westlichen Verbündeten. Das war die Einschätzung von Professor Carlo Masala. Er ist Politikwissenschaftler an der Bundeswehr-Universität in München. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 50 Jahre lang war Ruhe auf La Palma, also vulkanologisch gesehen. Der Cumbre Vieja schien zu schlafen. Kein Wunder, dass die Menschen auf der Kanareninsel die Gefahr für gering hielten. Das Problem ist nur, aus geologischer Sicht sind 50 Jahre sowas wie Sekundenschlaf. Gestern Nachmittag ist der Berg erwacht, und zwar einigermaßen heftig, mit dem Ausstoß einer gewaltigen Rauchsäule und mit Lavafontänen. Mindestens 100 Häuser sind bereits zerstört. Und mehrere tausend Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sich trotz des Ausbruchs auf La Palma gewagt. Hier seine Eindrücke.
Ein dumpfes Grollen zieht über die Hänge, vielleicht 2 Kilometer entfernt sprüht glühende Magma aus einer Öffnung am Hang. Man sieht die erkaltenden Brocken zu Boden fallen, eine Aschewolke steigt über der Eruption auf. Die Verbindungsstraße 212 nach Süden ist gesperrt, Menschen aus der Gemeinde El Paso stehen an der Absperrung. Das ist alles ziemlich beunruhigend, sagt Fernando, denn man weiß nicht, in welche Richtung das Ganze weitergeht. Im Moment Richtung Süden, aber die Experten sagen, dass es eine neue Öffnung weiter oben geben könnte, weil der Druck so hoch ist. In diesem Teil der Gemeinde hat es noch keine Evakuierung gegeben, weiter südlich schon. Und nicht nur das, die ausströmende Lava hat schon 100 Häuser beschädigt, sagen die Leute hier. Zum Glück gibt es bisher zumindest keine Verletzten. Trotzdem ist das alles sehr unheimlich, sagt Sonja. Auch das ständige Grollen, besonders in der Nacht, wenn keine Autos mehr im Dorf unterwegs sind. Es gibt 2 große Spalten mit insgesamt 8 Stellen, aus denen Magma sprüht. Und aus 2 davon läuft Lava. Besonders bedrohlich sieht es nachts aus. Die Gegend, in der die Lava den Berg hinunterläuft, ist zwar nicht so dicht besiedelt, aber Häuser stehen eben doch auch dort. Und an den Hängen sind Plantagen angelegt. Niemand Niemand weiß, wie es weitergeht. Größte Angst der Menschen hier, dass der Wind dreht und glühende Gesteinsbrocken einen Waldbrand auslösen könnten, der sich dann in Richtung Los Llanos ausbreiten könnte, der nächsten größeren Gemeinde.
Reinhard Spiegelhauer berichtete aus La Palma.